Ich bin so erinnert an ein Lied, was ich vor kurzem gelesen und gehört habe. Da heißt es: Mir nach spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt auf euch euer Kreuz und Ungemach. Folgt meinem Rufe nach. Mir nach spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Herr Jesus, lass uns diesen Ruf heute in unserem Herzen, nicht von der Kanzel durch einen natürlichen Mund, sondern durch einen übernatürlichen, den Mund des Herrn, der du ja selber bist, hören. Mit den Herzensohren. Mir nach. Lass uns den Weg sehen, den du gegangen bist, Jesus. Und lass uns durch den Heiligen Geist übernatürlich Motivation empfangen, Sehnsucht danach empfangen, in denselben Fußstapfen zu laufen. Du bist den schmalen Pfad gegangen. Wir wollen auch den schmalen Pfad gehen. Du wurdest beraubt. Wir wollen auch beraubt werden. Du hast die Dornenkrone getragen. Wer sind wir, dass wir sagen, wir sind größer als der Meister? Wir wollen auch die Dornenkrone tragen. Wir wollen alle Zeit das Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Leib demonstrieren. Wie es geschrieben steht, euch ist nicht nur geschenkt, für ihn zu leben, sondern auch für ihn zu leiden. Zeig uns den Weg, Jesus, den Weg in die Herrlichkeit, den Weg in die Vollmacht, den Weg in die Freiheit über das Kreuz. Mir nach spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt. Folgt meinem Ruf und Schalle. Hilf uns zu hören, wunderbarer Heiliger Geist. Du, der du uns lehrst und in alle Wahrheit führst, der du von Christus nimmst, um es uns zu offenbaren. Amen. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, die den Titel trägt, das Wort vom Kreuz. Das ist eine Wortgruppe, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die aus der Bibel kommt, aus den Schriften von Paulus. Er sagt zum Beispiel zu den Korinthern, dass das Wort vom Kreuz uns errettet, dass das Wort vom Kreuz uns erlöst, dass das Wort vom Kreuz uns Gottes Weisheit und Gottes Kraft ist. Und das sind so gewichtige Aussagen, dass es sich durchaus lohnt, sich das näher anzuschauen. Wir haben in der allerersten Predigt zu diesem Thema haben wir darüber gesprochen, über Simon von Kyrene, der gezwungen wurde, das Kreuz mit dem Herrn Jesus zu tragen. Wir haben darüber gesprochen, dass er ein prophetisches Bild ist, für diejenigen, die sich in der Zeit sowohl vor Golgatha als auch nach Golgatha entscheiden, dieses Kreuz zu tragen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass das Kreuz uns frei macht von den Begierden des Fleisches. Ja, da hatten wir da so diese zwei, die zusammenkommen und da kommt ein Baby raus, was Sünde heißt, das Fleisch und die dämonische Welt und Gottes Abtreibungspille für dieses dämonische, teuflische Baby ist das Kreuz. Wir müssen nicht sündigen. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf die Begierden, auf die Sünden des Fleisches. Dann haben wir darüber gesprochen, dass unsere Seele quasi der Mittelteil zwischen dem Geist und unserem Körper fortwährende Errettung braucht. Dass das Endziel unseres Glaubens die Errettung der Seele ist. Und dass Gott an unserer Seele Stück für Stück arbeitet, mehr Licht hineinbringt und mehr von dem wegnimmt, was da nicht hingehört und mehr von dem hineinbringt, was da reingehört. Und Gottes Mittel, das zu tun, ist auch das Kreuz. Das sind so weitreichende und wichtige Offenbarungen, dass es sich durchaus lohnen würde, auf jedes Thema nochmal einzugehen. Aber das machen wir nicht. Heute kommt die nächste Predigt mit dem Titel Das Kreuz und der Hochmut des Lebens. Das Kreuz und der Hochmut des Lebens. Ich lese dazu aus 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Der Hochmut des Lebens. Das ist so die Wortgruppe oder dieses kleine Wörtchen, aus dem der Titel unserer Botschaft heute kommt. Der Hochmut des Lebens. Wenn ihr in eurer Bibel im Neuen Testament das Wort Leben lest, dann, die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich, dass das Neue Testament auf Griechisch verfasst wurde. Also nicht alles verfasst, aber zumindest das, was wir heute haben an Handschriften, die ältesten sind alle auf Griechisch. Und das meiste wurde auch geschrieben auf Griechisch. Und wenn da das Wort Leben steht, da sehen wir das als Leben oder unser deutsches Wort Leben. Aber dahinter steckt manchmal noch viel mehr. Deswegen ist es gut, entweder man hat irgendeine App oder man hat ein schlaues Buch oder man kennt irgendjemanden, der es besser weiß, ja, zu wissen, was da steht. Zum Beispiel hatten wir drüber gesprochen letzte Woche oder bei der letzten Botschaft vor Weihnachten, vor 4 Wochen, 3 Wochen. Wenn Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da steht ein anderes Leben als hier zum Beispiel bei unserer Stelle. Da steht das Wort Psychikos, also Seele. Wer seine Seele verliert, der wird sie finden. Dann finden wir andere Stellen, da steht zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Da steht wieder ein anderes Wort, da steht das Wort Zoe. Ja, beliebter Mädchenname heutzutage. Felix. Zoe. So, und hier, in unserer Bibelstelle heute, im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 16, steht nicht das Wort Zoe, auch nicht das Wort Psychikos, sondern das Wort Bios. Das kennen wir alle aus so tollen Wörtern wie Biologie. Kann man auch auf dem Taschenrechner rückwärts schreiben. Entschuldigung. Andere denken da an Tiere und an Zellen. Ich denke da daran, dass man das Wort Biologie auf den Taschenrechner rückwärts schreiben kann. Und dieses Wort sagt etwas völlig anderes aus als Psychikos oder Zoe. Und deswegen ist es so wichtig, den Unterschied zu kennen. Weil wir sehen als Deutsche, ja, Leben. Ist dasselbe Leben, was vorher stand, aber es ist ein ganz anderes. So, man kann auch die Bibelübersetzer verstehen, die können jetzt nicht da ständig da irgendwelche Fußnoten oder ausführliche Übersetzungen hinschreiben. Deswegen habt ihr in dem Fall mich. Bios, das Wort, kann übersetzt werden mit Leben, Leben, Existenz, Lebensgrundlage, Lebensunterhalt. Heißt in Lukas 21, Vers 4, die arme Witwe kam und alles, was sie hatte, diese 3 Cent, in den Opferkasten gelegt hat. Da hat Jesus gesagt, diese hat mehr eingelegt als alle anderen. Sie hat ihr ganzes Bios hineingegeben. Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hineingegeben. Schon interessant, oder? Das ist auf einmal ganz anders übersetzt. Und es gibt noch einige andere Stellen, so oft kommt das Wort nicht vor. Da wird es dann mit Leben, Existenz oder übersetzt. Und in meinem schlauen Buch, was ich zu Hause habe, stand drin, Bios bezieht sich auf die äußere Erscheinungsformen des Lebens. Wie Dauer, die Mittel und die Art des Lebens. Bios ist das äußerliche Leben. Ja, Biografie ist die Geschichte von einer Person, wenn ich eine Biografie lese, dann lese ich, was die Person durchlebt hat, die Ereignisse, vielleicht was sie gedacht hat. Das ist eine Biografie. Biologie ist die Lehre, die sich mit dem Leben auseinandersetzt. Wie funktioniert Leben? Wie kommt das alles zustande? So, und es hat mit der äußeren Sache zu tun. Die meisten Menschen und leider auch viele Christen sehen das Wort Leben hauptsächlich in diesem Zusammenhang. Die äußeren Dinge. Das, was ich habe, das, was ich tue, wie lang mein Leben ist. Ja, jetzt zu Silvester sagt man ja, gesundes neues Jahr. Gesundheit ist ja das Allerwichtigste. Und Gesundheit und langes Leben. Und das ist in unserer Kultur drin, dass es uns ganz wichtig ist, dass es uns äußerlich gut geht. Dann gibt es noch welche, die sagen, frohes neues Jahr. Und dann die ganz fromm sagen, gesegnetes neues Jahr. Was nichts anderes heißt als glückliches neues Jahr. Aber egal. Dieses irdische, zeitliche Leben, diese äußere Form, diese äußere Erscheinungsform von Leben, ist uns von Gott geschenkt. Ja, du hast von Gott einen Körper geschenkt bekommen. Du kannst Psalm 139 lesen. Ich bin wunderbar gemacht. Ich wurde gewoben in den Inneren des Leibes meiner Mutter. Ich bin kunstvoll geschaffen, heißt es da. Der Körper, unser äußeres Leben, das, was wir tun, ist von Gott veranlasst und initiiert, aber von Sünde und dem Teufel pervertiert. Bios, dieses äußere Leben, steht in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft an der höchsten Stelle. Es ist das Allerwichtigste. Deswegen scheuen wir Themen wie den Tod. Ja, und da kann noch so viele ARD-Themenwochen kommen über den Tod. Die Leute haben Angst vor dem Tod. Und sie scheuen sich davor. Der Tod ist etwas Bedrohliches, etwas, wessen man aus dem Weg geht. Ja, wir wollen nicht drüber reden. Lass uns über gute, über schöne Dinge reden. Unsere Gesellschaft hat das Bios-Leben an oberste Stelle gestellt. So sollte es von Gott aus nie sein. Das ist eine ungöttliche Priorität. Gottes Priorität ist zuerst Zoe, das göttliche Leben, was von Gott allein kommt, in unseren Geist hinein und unser Leben erfüllt. Und danach Bios. Lass uns das mal aufschlagen, Johannes 10, Vers 10, habe ich vorhin schon kurz zitiert. Ganz berühmter Vers, auf vielen Karten steht das. War bestimmt auch mal Jahreslosung. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oft wird meiner Meinung nach, also da kann man jetzt auch anderer Meinung sein, oft wird meiner Meinung nach dieser Vers falsch interpretiert. Da wird gesagt, der Feind kommt, ja, der Dieb ist ja der Feind, der Teufel, um zu stehen, zu töten und zu verderben. Und wir beziehen dieses Stehen, Töten, Verderben auf das Bios. Der Teufel will mir Krankheiten schicken. Der Teufel will mir Armut bringen. Der Teufel will, dass es mir richtig schlecht geht in meinen Umständen, dass ich richtig viele Probleme und Krisen habe. Der Teufel will, dass ich Konflikte auf Arbeit habe, dass es mir ja, alle möglichen Dinge, dass ich mir keinen Urlaub leisten kann, was auch immer. Aber der Teufel kommt nicht, um Bios kaputt zu machen. Der Teufel kommt, um Zoe kaputt zu machen. Es gibt in der christlichen Westen, in der christlichen westlichen Welt einige grundlegende Fehlschaltungen im Denken. Ja, einige, wenn ich habe da so Lego-Set, das habe ich seit anderthalb Jahren, über 3000 Teile. Ich habe angefangen, aber noch nicht vollendet. Ja, deswegen lachen mich alle aus, wie Jesus das gesagt hat. Wenn ich am Anfang an meinem Lego-Set denke, naja, und der Anleitung steht eigentlich, ich soll das hier hinbauen. Aber das gefällt mir jetzt nicht so. Ich baue die Wand ein Stück weiter drüben. Dann kann ich vielleicht noch 2-3 Seiten weiterblättern und weiterbauen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo irgendetwas nicht mehr passt. Und das ist dann meistens der Punkt der Frustration, wo man dann sagt, ach, da landet es ganz irgendwo im Keller, keinen Bock mehr. Weil irgendetwas, wenn ich falsch angefangen habe, kann ich nicht richtig weiterbauen. Das ist wie, wenn ich mich falsch zugeknöpft habe. Wenn ich unten angefangen habe, den falschen Knopf genommen habe und dann weiterknöpfe, hier oben wird irgendwas nicht stimmen und es wird richtig komisch aussehen. Ja, kann ich ja mal machen. Uwe Dietrich hat das mal in der Jesusgang, als ob ich immer, ich hab alles vergessen, was der in der Predigt gesagt hat. Ich sehe nur, wie der falsch zugeknöpft davor vor der Gemeinde steht. Das ist das Gute mit solchen Object-Lessons. Wenn wir falsch anfangen, werden wir auch falsch enden. Wenn die Grundlage verkehrt ist, wird die Spitze schief stehen. Ja, der schiefe Turm von Pisa. Und in unserer christlichen, westlichen Denkweise gibt es einige Verschiebungen. Da haben wir etwas nicht nach Plan gebaut. Und das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist so in unser Denken verankert. Wir sind mehr westlich als christlich. Wir gehören mehr zu dem charismatischen, Wohlstandsevangelium als zu dem, was Jesus und was die Apostel gepredigt haben. Und deshalb ist es Zeit, dass wir Dinge umkalibrieren. Und dafür ist diese ganze Predigtreihe da. Denkt nicht, dass das irgendetwas hochwichtiges Theologisches ist und dass das erst nach vielen Jahren erst für uns dran ist, so das Kreuz und dann Sünde und so weiter. Das ist alles ABC Christentum, was wir hier erklären. Aber uns erscheint das so, boah, so komplex und so fremd und so, das ist ja interessant. Weil wir falsch kalibriert sind in unserem Denken, in unserem Glauben. Der Teufel kommt nicht, um Bios zu zerstören. Ja, wo, wenn Menschen vom Werk des Teufels sprechen und davon reden, als ob er nichts Besseres den ganzen Tag zu tun hätte, uns krank zu machen, im Körper krank zu machen, als ob das bedrohlichste Werk des Teufels ist. Der Teufel kommt, um uns zu berauben, uns des Zoe-Lebens zu berauben. Das, was Jesus uns bringt, damit wir leben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben, das will der Teufel zuallererst zerstören. Ich sage gar nicht, dass der Teufel keine Krankheit bringen kann oder dass er nicht unsere Umstände beeinflussen kann. Aber das Hauptwerk des Teufels ist, uns unseres geistlichen Schatzes zu berauben. Unserer Verbindung zu Jesus selbst, zu unserem Schöpfer. Er bringt alles Mögliche. Und ich sage euch, das meiste, was er uns bringt, um diese Beziehung kaputt zu machen, das ist nett. Das ist schön. Das ist angenehm. Da geht's uns gut. Da können wir uns mal so richtig die Seele baumeln lassen. Und ehe wir uns versehen, haben wir keinen Draht mehr. Und, Gott, wo bist du? Oh, für meine Freude zurück. Niemand kann dir deine Freude rauben, sagt Jesus. Niemand. Ich gebe euch meine Freude und niemand kann sie von euch rauben. Nur du kannst sie abgeben. Deshalb ist es so wichtig, Und ich rede das nicht von oben herab. Ich habe 3 Wochen hinter mir, wo ich meine Freude abgegeben habe. Streckenweise, wo ich gesucht habe, ja, diese Zeit, wo man so wenig zu tun hat, wenig Termine hat, da ist man dann so, ah, und die Vergnügungen der Welt, und da kann ich mal das ausprobieren, was keine Sünde ist, aber was mich meiner Verbindung beraubt. Der Teufel kommt, um uns Zoe-Leben zu nehmen. Er hat an unserem uns kann es so gut gehen, wie also äußerlich im Bios-Leben, der will, dass es uns gut geht. Weil wir falsch kalibriert sind, verwechseln wir deshalb auch oft die Stimme des Teufels mit der Stimme Gottes. Gott sagt, ich möchte, dass du einen Preis bezahlst. Ich möchte, dass du ein Opfer bringst. Ich möchte, dass du auf Schlaf verzichtest, um mir zu begegnen. Ich möchte, dass du auf Geld verzichtest, um andere zu segnen. Und wir sagen, was? Weniger Geld, weniger Schlaf, ein Opfer, hinter mich, Satan! Und dann kam der Teufel, und da kommt der Teufel und sagt, ach, mein liebes Kind, ich will, dass es dir gut geht. Du sollst gesund sein, du sollst gesegnet sein. Mit allen Umständen soll es dir gut gehen. Keine Schwierigkeit, alle Leute sollen gut von dir reden. Du sollst so richtig mit allem, was du brauchst, gesegnet sein. Und wir sagen, I surrender all, ich gebe mich hin. Oh, ich gebe mich dir hin, wunderbarer Gott, aber in Wirklichkeit ist es der Teufel. Wir müssen grundlegende Dinge umkalibrieren. Früher gab es in diesen Telefonzentralen, heute läuft das bestimmt automatisch, aber da wurden so Kabel umgesteckt, ja? Und wir müssen ein paar von diesen Kabeln umstecken, damit die Verbindung wieder normal läuft, damit wir das, was danach kommt, richtig verstehen können. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben, das Zoe-Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja. Wir hatten die letzten Male von einem falschen Selbst gesprochen. Was die, für diejenigen, die nicht da waren, bitte hört euch die Predigt an. Ihr werdet jetzt mit meiner Beschreibung wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Das falsche Selbst ist die nicht verleugnete Seele, die unabhängig von Gott ist. Und dieses falsche Selbst fühlt sich überaus wohl mit dem Bios-Leben. Da arbeiten Fleisch, ja, und Seele wunderbar zusammen für das Wohlergehen, dass es ihnen gut geht. Das Hauptmerkmal dieses menschlichen, zeitlichen Lebens ist Stolz und Hochmut. Das Bios-Leben ist uns gegeben vom Schöpfer ursprünglich, um uns demütig zu machen. Weil wir vergänglich sind, weil wir zeitlich sind, weil wir wissen, dieser Körper, der jetzt noch so, ja, so muskulös und männlich aussieht, eines Tages verfallen wird zu Staub. Und dann ist das alles nicht mehr da. Es gibt ein Ende. Psalm 90, das Gebet des Mannes Gottes, Mose. Ja, bevor du jemanden Mann Gottes nennst, guck dir erst nochmal Mose an und überleg dir das zweimal. Das Gebet des Mannes Gottes. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Auf dass wir weise werden. Denn es hat ein Ende. Und dieses Bios, was uns so real vorkommt, so wirklich vorkommt, so wichtig vorkommt, spielt dann keine Rolle mehr. Sondern dann geht es darum, was hat sich hier drinnen im Herzen abgespielt. Dann ist es egal, ob du ausgesehen hast wie ein Supermodel oder ob du das Gegenteil warst. Dann ist es egal, wie oft du ins Fitnessstudio gerannt bist und wie oft du ins den neuesten Modetrends hinterhergerannt bist. Das spielt dann alles keine Rolle mehr.
tot.
Ich denke, viele von euch, die schon mal auf einer Beerdigung waren, die haben das gespürt. Da ist eine Gruppe von Menschen zusammen, die so im Hier und Jetzt und im Bios lebt. Und auf einmal wird dieses Bild von, es wird immer so weitergehen. Es wird immer so weitergehen. Kein Ende. Dieses Bild ist auf einmal für einen kurzen Moment unterbrochen. Und da ist wie ein Fenster aufgegangen in die Ewigkeit. Und die Leute fangen an, sich Gedanken zu machen. Bis sie dann weggehen vom Friedhof oder von diesem, wie nennt man das, wenn man dann noch zusammen isst? Leichenschmaus? Ehrlich? So, ich hätte jetzt eher gesagt, das ist irgendwie der Titel eines Krimis oder so. Eine Leiche zum Dessert. Kondolenzkaffee. Man trauert und geht raus und ist wieder im Hier und Jetzt. Und all das, wo wir uns gerade so Gedanken gemacht haben, ist wieder vergessen. Der Teufel hat uns wieder in seiner Hand. Es wird immer so weitergehen. Es wird immer so weitergehen. Es wird kein Ende geben. Das, was uns demütig machen sollte, macht uns stolz. Weil ein anderer seine Finger im Spiel hat, der uns verführen möchte, der uns täuschen möchte. Es ist die Sünde und das Dämonische, was uns vorgaukelt, dass es viel wichtigere Dinge gibt, als den Glauben und das Herz und die Demut und all diese Dinge. Ist das nicht verrückt? Das, was uns demütig machen soll, macht uns stolz? Das Hauptmerkmal dieses menschlichen zeitlichen Lebens ist Stolz und Hochmut. Ja, hier habe ich was Gutes geschrieben. Eigentlich sollte das Bewusstsein des Bios uns demütig und niedrig machen, was es in unserem unerretteten Zustand aber nicht, geschieht, was beweist, wie tief in uns der Stolz verankert ist. Hochmut, Stolz. Ich möchte an dieser Stelle auf meine eigene Predigt verweisen, die ich vor ein paar Monaten hier gehalten habe, die Überlänge hatte, aber es lohnt sich, sie nochmal anzuschauen. Bin ich ein Feind Gottes, Stolz oder Demut? Und ich habe einen wunderbaren, durch den Heiligen Geist inspiriert, einen wunderbaren Katalog zusammengestellt, wie wir uns selbst demütigen können. Wenn du das ernst nimmst und umsetzt, du wirst unheimlich davon profitieren. Und nicht nur du, das ist das Schöne, sondern dein Nächster auch, besonders dein Ehepartner. Diejenigen, die du sonst nicht leiden kannst. So hört euch diese Botschaft an, findet ihr auf YouTube. Ich habe mich immer über eine Schriftstelle gewundert aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Der 6. Kapitel im 2. Korintherbrief endet mit einem Ruf von Paulus hin zur Absonderung. So ähnlich wie ich das vorhin vorgetragen habe. Mir nach spricht Christus, unser Herr. Paulus sagt, geht aus ihrer Mitte heraus, rührt Unreines nicht an. Was haben Christus und Belial gemeinsam? Was hat Licht und Finsternis miteinander zu tun? Und dann sagt er, geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, habt nichts damit zu tun. Und er zitiert das Alte Testament, und ich werde euch annehmen und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. So endet das 6. Kapitel. Für diejenigen, die das jetzt mit überflogen haben, die müssen mal kräftig nicken. Okay, gut. Und dann geht es weiter in Kapitel 7. Paulus hat da nicht eine große 7 hingeschrieben, sondern die haben andere Menschen dann davor geschrieben. Das heißt, es gehört noch zusammen. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte. Welche Verheißung? Die Verheißung, dass Gott uns annehmen wird als Söhne und Töchter. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und hier für die Theologen, jetzt ist Thomas gerade weg, aber egal, für die theologisch Interessierten, dieses Wort Gottesfurcht bedeutet wirklich Gottesfurcht. Weil oft, wenn im Neuen Testament Gottesfurcht steht, steht da eigentlich gar nicht Gottesfurcht. Da steht da Gottseligkeit oder Frömmigkeit oder im Englischen Godliness. Hier steht aber wirklich Theophobia oder so ähnlich oder Phobia Theo oder Gottesfurcht. Gottesfurcht. Halleluja. So, und ich hatte mich immer gefragt bei diesem Bibelvers, okay, Befleckung des Fleisches, das kann ich verstehen, da kann ich noch mitgehen. So, wenn ich sündige, wenn ich dann tue ich ja wie mein Fleisch beflecken und Jesus will mich davon reinigen und möchte mich heiligen, dass ich das nicht mehr tue. Aber dann heißt es, nicht nur von der aller Befleckung des Fleisches, sondern auch von aller Befleckung des Geistes. Und da war ich ein bisschen perplex. Ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Das passte in mein Lehrkonstrukt, wie das, was so jeder von uns hat, ob du es willst oder nicht, du hast sowas, passte da nicht rein. Und ich habe gebetet, habe überlegt und ich denke, ich bin zu dem Schluss gekommen und ich denke, dass die Befleckung des Geistes Stolz ist. Der Geist, das innerste Wesen von dir, ja? Du hast einen Körper, dann hast du eine Seele und du hast einen Geist. Wenn du gerettet wirst, kommt in diesen Bereich des Geistes der Heilige Geist hinein. Und der Heilige Geist sagt jetzt zu deinem Geist, ja, hallo Geist, grüß dich Heiliger Geist, du bist Kind Gottes. Wow, ich bin Kind Gottes, sage ich mal der Seele und dann sagt es die Seele und den Verstand und dann, ich bin Kind Gottes. Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Halleluja. Der Geist ist der Teil in dir, mit dem du mit Gott Kontakt aufnehmen kannst. Die meisten Christen, auch wenn es jetzt nicht klar, oder ich sage mal die meisten, das weiß ich ja gar nicht. Viele Christen, denen ich begegnet bin, die sagen, ja, der Geist ist der Bereich, wo ich mit Gott Kontakt aufnehme, aber doch versuchen sie hauptsächlich mit ihrer Seele mit Gott Kontakt aufzunehmen. Aber das funktioniert nicht. Die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Der Geist ist der Ort, ist der Punkt in uns, ist das quasi das Organ in uns, was empfindlich ist für den anderen Geist. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und oft, wenn wir dann Leute sehen, die dann anfangen, boah, zu zittern und umzufallen, dann sagen wir, das sind Manifestationen des Geistes. Aber das stimmt nicht, das sind hauptsächlich Manifestationen der Seele. Jedem von uns, sagt Paulus, ist die Manifestation, die Sichtbarwerdung, die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Eine wunderbare Manifestation des Geistes, man kann es schwer unterscheiden, wenn man nicht geübt ist, beziehungsweise wenn Gott eigentlich Offenbarung gibt, es gibt auch das in der Seele, aber eine Manifestation des Geistes, die ich sehr schätze, ist das Zungenreden. An meiner Seele, an meinem Verstand vorbei, bedient sich der Geist Gottes meiner Zunge und dankt und lobpreist und redet Geheimnisse. Halleluja. So, das ist eine Manifestation des Geistes. Aber egal. Hast du meinen für biblisch Interessierte meinen Hinweis gehört? Ja. Okay. Danke, Thomas. Halleluja. Stolz ist die Befleckung des Geistes. Unser innerster Kern ist verschmutzt. Unser Fleisch, das wissen wir, gefallen. Unsere Seele, ich hoffe, das weißt du auch, ist gefallen. Bedarf der Errettung. Aber unser Geist bedarf auch der Errettung und der Heiligung und der Reinigung. Denn das, was uns durch und durch durchdringt, was in unserem innersten Kern drin ist, ist Stolz und Hochmut. Das Wesen des Teufels. Das, was den Charakter des Teufels ausmacht, ist Stolz. Und das steckt in uns, weil wir Menschen sind, weil wir gesündigt haben, weil wir gefallen sind, steckt in uns drin. Halleluja. Aber das muss nicht so bleiben. Gott hat eine Antwort auf dieses grundlegende Problem. Und jetzt ratet mal, was die Antwort ist. Ja, also bei drei sagt man es, nee, das sagen wir nicht alle ganz laut. Das Kreuz ist die Antwort Gottes auf den Hochmut des Lebens. Das Kreuz ist die Antwort Gottes auf unseren Stolz. Warum? Warum ist das so? Ich habe hier was aufgeschrieben. Durch das Kreuz verliert das Bios-Leben seine Autorität. Obwohl es immer noch da ist. Ja, also wir alle haben Bios-Leben, sonst wären wir alle nicht hier, sondern in auf irgendeinem Friedhof. Wir alle haben noch das Bios-Leben. Aber wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, ist das Bios-Leben nicht mehr an oberster Stelle, sondern das Zoe-Leben. Das Bios-Leben wird untergeordnet, mein äußeres Leben, meine Umstände, was ich esse, was ich trinke, wie ich gekleidet bin, wie ich aussehe, das wird untergeordnet und darüber kommt das Zoe-Leben. Was ist, Schatz, was ist? Jetzt zu Thomas. Okay. Für das Bios-Leben ist das Kreuz der ultimative Schrecken. Weil das für das Bios-Leben ganz wichtig ist. Ja, was hat man gesagt? Die Dauer, die Mittel und die Art des Lebens. Das sind Dinge, mit denen das Kreuz aufräumt. Wenn ich das Kreuz trage, spielt die Dauer meines Lebens keine Rolle mehr, dann spielt die Art meines Lebens keine Rolle mehr und dann spielen die Mittel meines Lebens keine Rolle mehr. Um genau zu sein, ist das Kreuz die kürzeste Art zu leben, von der Art her die schlimmste Art zu leben und von den Mitteln her ein Leben ohne irgendetwas, nur mit dem eigenen Todesinstrument auf dem Rücken. Klingt doch ermutigend, oder? Halleluja. Als Jesus sein Kreuz getragen hat, hat er etwas demonstriert. Er hat selbst gesagt, der Meister geht nicht über den Herrn hinaus. Es ist ihm genug, dass der Schüler geht nicht über den Meister hinaus. Es ist ihm genug, dass er wird wie sein Meister. Das Kreuz Jesu ist nicht nur ein historisches Event gewesen, was Jesus durchlebt hat, um die Errettung der Menschheit zu erwirken vor dem Herrn, sondern ein Vorbild für alle die, die sich entscheiden, ihm nachzufolgen. Wer da leben will, der sterbe. Wer nicht sterbet, lebet nicht. Ehe denn das Fleisch verderbe, scheinet uns kein Gnadenlicht. Der Weg Gottes ist das Kreuz. Der Weg, den Jesus uns vorangegangen ist, ist ein Weg des Kreuzes. Wir leben noch das Bios, wir sind noch da, aber es hat keine Autorität mehr. Ich bin nicht mehr gebunden, der Schönste, der Schnellste, der Klügste, der Stärkste zu sein. Ich kann loslassen, ich kann abgeben, ich kann frei sein davon, was Menschen denken. Das hört sich doch schon besser an, ja? Ich kann frei sein, das zu tun, was der Wille Gottes ist. Freiwillige Selbstverleugnung durch die Kraft des Geistes macht das Herz eines Menschen unabhängig von Dauer, Mittel und Art des Lebens. Dem Hochmut des Lebens wird so der Nährboden entzogen. Ein Kreuzesträger gibt seinen Stolz auf. Oder eine Kreuzesträgerin, ja, müssen wir korrekt formulieren heutzutage. Ein Kreuzesträger rühmt sich nicht mehr selbst. Lass uns mal in 1. Korinther zurückblättern. Ich glaube, es ist Kapitel 2, bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist Kapitel 1, Vers 31. Ich lese mal ab Vers 30. Durch ihn aber seid ihr, oder ich lese ab Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Elberfelder sagt, von Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Für den, der in Christus ist, für den, der all sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat, für den, der aus ihm heraus lebt, als die Quelle seines Lebens, für den gibt es keinen Grund mehr, sich zu rühmen. An anderer Stelle sagt Paulus, wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Im Galaterbrief. Er ist ausgeschlossen. Wenn wir auf das Vertrauen auf einen anderen setzen, können wir uns selbst nicht rühmen. Das ist wie wenn, nehmen wir mal an, wir hatten gestern einen Spieleabend mit unserem Nachbar, Felix und ich, haben Risiko gespielt. Felix hat übrigens gewonnen. Nehmen wir mal an, er hätte mit mir vorher einen heimlichen Deal gemacht. Felix hätte gesagt, David, wenn du so richtig in der Klemme bist, ich kümmere mich drum. Ich mach die alle platt. Ich tue alle meine Einheiten da verpulvern und ich will, dass du das Spiel gewinnst. Nehmen wir mal an, das wäre so gewesen. Ich hätte das Spiel gewonnen. Ich habe gewonnen. Würde ich garantiert nicht sagen. Es sei denn, ich wäre ziemlich bescheuert. Ich würde sagen, ich habe gewonnen, weil Felix mir geholfen hat. Wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich habe gewonnen, weil er mir geholfen hat. Ich bin gerecht, weil er mich gerecht gesprochen hat. Ich bin befreit, weil er der Befreier ist. Ich kann klug sein, weil er die Quelle meiner Klugheit und Weisheit ist. Ich kann reich sein an allen möglichen Dingen, weil er mir Reichtum gibt. Ich kann weise sein, weil er mir Weisheit gibt. Ich kann demütig sein, weil er mir Demut gibt. Ich kann liebevoll sein, weil er mir seine Liebe schenkt. Wo ist nun der Ruhm? Ausgeschlossen. Kein Fleisch darf sich vor Gott rühmen. Für den normalen Menschen, und da ist es garantiert ein Teil in dir, der nimmt die Hände auf den Kopf und macht, nimm die Beine in die Hand und lauf weg. Er will dich deiner Lebensgrundlage berauben, deiner eigenen Stärke, deines eigenen Willens, deiner eigenen Kraft. deiner eigenen Fähigkeit, die Dinge zu regeln. Wenn wir nicht bereit sind, diese Dinge aufzugeben, können wir nicht ins Reich Gottes kommen. Unmöglich. Dann ist es nicht möglich, Jesus nachzufolgen. Jeder, der mir nachkommen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und weil ich nichts mehr habe, worüber ich mich rühmen kann, gibt es auch nichts mehr, worauf ich stolz sein kann. Die Quelle eines jeden Stolzes, eines jeden Hochmuts, ist eine Lüge. Eine Lüge. Der Teufel, Satan, Luzifer, der Erzengel. Über und über, steht in Hesekiel irgendwo, 28 glaube ich, komplett besetzt mit den kostbarsten Edelsteinen und Diamanten. Und er steht in dem Licht Gottes. Und das, der Vater selbst, die Quelle des Lichtes, und eine riesige Welle von Licht kommt und trifft Luzifer. Und er leuchtet in Millionen, Abermilliarden herrlichsten Farben. Wegen deiner Schönheit hat sich dein Herz erhoben. Und du hast gesagt, ich will Gott sein. Ich werde es tun. Ich. Da war eine Lüge. Weil der ihn so gekleidet hat, also war nicht Luzifer selbst. Er ist nicht in den Laden gegangen und gesagt, ich würde gern so und so geschaffen sein. Sondern er wurde von Gott, hat sich ihn ausgedacht. So herrlich, so wunderschön. Wenn er in der Wahrheit geblieben wäre, wäre er nicht gefallen. Aber das sind theoretische Spielereien, die uns nicht weiterbringen. Wichtig ist, dass wir heute, hier und jetzt eine Entscheidung treffen. Wollen wir Kreuzesnachfolger sein? Oder wollen wir leider weiterhin westliche Wohlstandscharismatiker bleiben? Der Kreuzesträger sieht die Wichtigkeit, die Priorität von Zoe und ordnet es dem Bios unter. Zoe, dieses Leben, was von Gott kommt, wenn wir aus dem Leben, was nur er gibt, ja, dieser Geist, dieses geistliche Leben, was in unserem Geist anfängt und in unsere Seele hinübersprudelt, dieses Leben lässt keinen Raum für Stolz. Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es in Fülle habt. Und zwar nicht, damit ihr danach stolz drauf werdet, dass ihr Leben in Fülle habt, sondern das Leben, das Zoe-Leben ist ein Leben in der Abhängigkeit von Gott, vom Schöpfer, jeden Tag. Niemals, niemals, nie bist du etwas. Du bist abhängig von ihm und er schenkt und gibt jeden Tag. Zoe ist nichts Geschaffenes, wie Bios, sondern Zoe kommt vom Schöpfer selbst. Ich fand den Satz gestern total krass, als ich mir das aufgeschrieben habe, aber okay. Halleluja. Zoe kommt vom Schöpfer selbst. Er möchte, dass wir aus diesem dieses Leben in Fülle haben, was in der Abhängigkeit zu ihm ist. Wenn Zoe an erster Stelle steht, sehen wir das Bios als das, was es wirklich ist. Ablenkend, vergänglich, trügerisch, zeitlich und nicht wert, dafür zu leben, geschweige denn dafür zu sterben. Ja, bitte nochmal mitschreiben, wie beim Diktat in der Schule. Warst du Deutschlehrerin? Okay. Ablenkend, Komma. Vergänglich, Komma, trügerisch, zeitlich, nicht wert, dafür zu leben, Komma,
geschweige denn dafür zu sterben. Das Kreuz zu tragen bedeutet, dem Bios zu sterben und dem Zoe zu leben. Das heißt, das Bios ist noch da, das existiert noch und es ist ein notwendiges Übel, damit ich überhaupt leben kann, aber es ist nicht mehr die maßgebende Einheit meines Lebens. Ich lebe nicht mehr für das Bios, ich lebe für das Zoe. Jetzt kommen noch 9 Punkte, die ich aber kurz machen werde. Wir könnten jetzt Fazit drüber schreiben. Nochmal eine knackige Zusammenfassung. Was bedeutet für den Kreuzesträger Bios? Oder man könnte auch sagen, in welchem Verhältnis steht der Kreuzesträger zum Bios und was hat das für Auswirkungen? Erstens, der Tod hat den Schrecken verloren. Der Tod hat den Schrecken verloren. Da gibt es nichts, wovor wir Angst haben müssen. Wenn wir so leben, als ob wir schon tot wären, als ob das Bios schon tot ist, oder besser gesagt, wir für das Bios schon tot sind, dann wird uns das auch keine Angst mehr machen, wenn das Bios eines Tages zu Ende geht. Zweitens, die Täuschung des Reichtums ist enttarnt. Für den Kreuzesträger ist die Täuschung, diese Irreführung, ja, dieses Irrlicht des Reichtums enttarnt. Jesus sagt, dass in dem Gleichnis vom Sämann, was wir Anfang des letzten Jahres ausführlich behandelt haben, dass die Dornen unter anderem der Betrug des Reichtums ist. Der Reichtum, diese Macht von Besitz und Geld, ist ein Betrug. Ein Betrug. Und wenn wir uns nach diesen Dingen ausstrecken, beziehungsweise, ja, niemand von uns würde das sagen, ich will reich werden, aber wenn du weißt, in deinem Herzen hast du da ein Ziehen hin, da drängt es dich hin und du schaust dir die Schönen und Reichen, hat meine Oma immer früher geguckt, diese Sendung, Schön und Reich, ja, du guckst dir die Schönen und Reichen und denkst, das will ich auch. Innen drin, du würdest das niemals sagen, aber innen drin ist diese Gier. Dann lass dich warnen, du bist einem Betrug. Du bist einem Betrüger auf den Leim gegangen. Du hast dich betrügen lassen vom Teufel selbst, der dir vorgaukeln will. Das ist das Erstrebenswerte, darum geht es. Und dann geh mal hin zu den Leuten, die reich sind. Und guck dir die Leben dieser Leute an. Ich sage nicht, dass Reichtum an sich eine Sünde ist oder etwas Schlimmes ist oder das Geld was ganz Schlimmes ist. Ich sage, unsere Herzen sind schlimm. Ich habe letztens vor kurzem eine Biografie von John Wesley zu Ende gelesen und John Wesley hatte viele Schwächen, aber eine Stärke, er hat gesagt, sein Statement zu Geld war, wenn ich Geld in die Hand bekomme, suche ich so schnell wie möglich das wieder loszuwerden. Denn ich fürchte, wenn ich es bei mir behalte, findet es seinen Weg in mein Herz hinein. Und das war ein Mann, der reich hätte sein können. Nach geringen Schätzungen hat er 30.000 Pfund verschenkt. Davon hätte man ein Jahrzehnt wie ein Hollywood-Star leben können. Ja, also so verglichen mit heute. Und er wusste, das ist ein Gift, was versucht, in mein Herz hineinzukommen. Und er hat sich selbst beschränkt und beschnitten. Wo wir denken, ist der denn blöd? Der hätte so viel Geld haben können, so viele schöne, tolle Häuser, so ein angenehmes Leben. Wenn wir so denken, das ist schon der Beweis davon, wie sehr wir von dem Geist dieser Welt, von der Kultur, in der wir leben, eigentlich beeinflusst sind, entgegen dem, was Jesus sagt, von der Jesus-Kultur. Drittens, Sorgen, die Sorgen dieses Lebens sind entmachtet für den Kreuzesträger. Jesus sagt, sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt. Ja, die Vögel, die haben ein wesentlich entspannteres Leben, die sorgen sich nicht und die kommen klar. Ja, manche, denen wird es sogar erspart, in den Süden zu fliegen, weil es hier so schön warm geblieben ist. Die kommen klar, die werden versorgt. Die Blumen des Feldes, herrlicher gekleidet als der König Salomo. Und morgen verdorrt. Wenn Gott sich um die Blumen kümmert, wie viel mehr um euch, ihr Kleingläubigen. Wenn du das Kreuz trägst und du dem Biosleben gestorben sind, dann haben die logischerweise die Sorgen, die das Biosleben betreffen, keine Macht mehr über dich. Sie sind dir bewusst und du weißt, dass wenn du essen willst, musst du arbeiten gehen. Und wenn du was zum Anziehen brauchst, musst du dir was kaufen. Aber du bist nicht mehr unter der Kontrolle, unter der Hand der Sorgen. Manche Menschen haben ja richtig, ich bin davon verschont geblieben durch mein einfaches Gemüt, Halleluja. Aber manche Menschen sind da richtig gebeutelt unter der Knechtschaft des Teufels durch Sorgen. Ja, was ist mit morgen? Was ist mit einem Jahr? Wie soll ich da klarkommen? Da gibt's dort ein Problem. Kann ich meinen Job behalten? Kann ich dies oder jenes? Ein Kreuzesträger ist frei davon. Denn er weiß, ob ich versorgt bin oder nicht, spielt am Ende keine Rolle. Ich habe das Zoe-Leben. Ich habe meine Verbindung zu Gott. Wie Paulus so wunderbar im Philipperbrief Kapitel 4 sagt, ich weiß, wie es ist, reich zu sein. Und ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Und ich habe gelernt, mich an dem, was ich habe, zu begnügen. Und zu Timotheus, in 1. Timotheus Kapitel 6 ist das, glaube ich, sagt er, Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in diese Welt hineingenommen und werden auch nichts wieder mit rausnehmen. Halleluja. Okay, wir müssen jetzt weiter. Viertens, Entbehrung, Verzicht und Armut sind keine Übel mehr. Und da wird der ein oder andere schon merken, das ist entgegen dem, was eigentlich an vielen Orten als Evangelium verkündigt wird. Entbehrung, Verzicht und Armut, das heißt wenig haben, ist nichts Schlimmes mehr. Im Gegenteil. Was ich nicht habe, kann mich auch nicht beeinflussen. Ist das nicht schön? Außer wenn ich diesen Sorgendämon habe. Aber was ich nicht habe, kann mich nicht beeinflussen. Wenn ich keinen Porsche fahre, brauche ich mir keine Sorgen machen um den Porsche. Stimmt das? Ist doch eigentlich logisch. Also lebt sich doch eigentlich viel besser ohne Porsche als mit Porsche. Er könnte einen Kratzer regen, mein Baby. Halleluja. Fünftens, der Götzendienst von Jugend und Schönheit ist zu Ende. Unsere Gesellschaft betet Schönheit und Jugend an. Das ist ein Götzendienst, der vom Teufel initiiert wurde. Nichts davon findest du in der Schrift. Im Gegenteil, wenn ich jetzt ein paar Bibelverse auspacken würde, einen packe ich aus, weiß aber nicht genau, wo er steht. Eine fette Sau. Hast du schon mal so eine richtig fette Sau gesehen? So ein riesen fettes Vieh. Ein Meißner Landschwein. Da schleift der Bauch auf den Boden und kommt nicht raus aus seinem eigenen Dreck, suhlt sich im Schlamm und im Mist. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Schwein hat einen goldenen Ring in der Nase. Würde das irgendwie, ja, noch mehr irgendwie an Sexappeal gewinnen, wenn das diesen Ring in der Nase hat? Nein, nicht wirklich. Es wäre immer noch abstoßend und fett und eklig. Und jetzt sagt die Bibel, eine Frau, die schön ist, aber kein Feingefühl hat. Und dieses Feingefühl ist etwas, was mit dem Herzen zu tun hat. Eine Frau, die wunderbar schön anzusehen ist, aber kein Feingefühl hat, ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Das, was sie eigentlich zu einer Frau macht, hat sie nicht. Sondern sie hat nur Bios. Wir brauchen eine dringende Veränderung unseres Denkens. Worauf es wirklich ankommt. Und diese Veränderung muss umgesetzt werden in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Hier in der Gemeinde, also nicht hier in diesem Haus, sondern wir unter uns, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, da sollte ein Ort sein, wo wir so sehen, wo wir einander so sehen, wie Gott einander sieht. Und wo wir von dem Supermodelkörper und der Attraktivität nicht beeindruckt sind. Sondern wo wir vom Feingefühl, von der Demut, von der Sanftmut, von dem Schatz, der im Herzen ist, beeindruckt sind. Und das loben. Wie auch Petrus sagt, der Grund dafür, dass die Frauen gelobt werden, ist nicht dafür, dass sie schicke, ja, schick gemacht sind, geschminkt und schicke Kleider haben und so weiter. Das ist alles nichts Schlimmes. Sondern der Grund, weshalb man sie loben soll, ist ein sanfter und stiller Geist, der vor Gott sehr angenehm ist. Ob euch das schmeckt oder nicht, das steht im Wort. 1. Petrus Kapitel 4. Okay, sechstens. Ja, das betrifft natürlich auch Männer, dieses ganze Ding von, wenn man diese ganzen bärtigen Models sieht, dann, okay. Sechstens. Der Kreuzesträger weiß, das hatte ich vorhin schon gesagt, weiß, dass es keinen Grund für Rühmen gibt. Galater 6, Vers 20. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes Jesu Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Es gibt keinen Grund mehr, dass ich mich irgendwie rühmen sollte. Das hatten wir schon. Siebtens, der Kreuzesträger weiß, er weiß um den Stolz als die Natur und das Wesen des Teufels. Dass Stolz sein größter Feind ist und dass er nach außen hin zwar fromm wirken kann, aber dass es darauf ankommt, was im Herzen drin ist. Und wenn da Stolz ist, sind wir, egal ob wir predigen, ob wir die Bibel lesen, ob wir Bibelverse auswendig kennen, wenn da Stolz in unserem Herzen drin ist und der Stolz überhand genommen hat in uns, wir Frieden geschlossen haben mit dem Stolz, sehen wir in unserer frömmigsten Form den Teufel ähnlicher als unserem wahren Vater im Himmel. Stolz ist das Wesen des Teufels. Achtens. Auf Wohlergehen, Gesundheit und Sicherheit kann er verzichten. Ja, die Jubelschreie. Halleluja. Und dann zuletzt, neuntens, Vergnügungssucht wird als Versuchung und als ein Feind angesehen. Vergnügungssucht. Darüber gibt es viel zu sagen, weil das ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist. Diese Sucht nach Vergnügen. Mit der neuesten App, dem neuesten Spielzeug, dem neuesten dies, dem neuesten jenes. Den Götzendienst von Hobby und Sport, all diese Dinge. Die keine Sünde sind. Aber wenn wir das Vergnügen mehr lieben als Gott, sind wir keine Kreuzesträger. Zum Abschluss Hebräer Kapitel 11, Vers 35 bis Kapitel 12, Vers 3. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt versucht. Ja. Für uns ist Versuchung nicht so schlimm, aber guckt mal die Aufzählung, wie das hier aufgezählt wird. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Und jetzt kommt dieser zentrale Vers, den ich so wunderbar finde, Vers 38. Sie, deren die Welt nicht wert war. Die Welt ist es nicht wert. Das sind Kreuzesträger. Irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen, wegschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei sich die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wunderbarer Jesus, wir wollen hinschauen auf dich. Den, der den Weg gelaufen ist, der den Weg gegangen ist. Und wir wollen uns genauso wie Paulus als solche sehen, die das noch erfüllen, was noch aussteht an deinem Leiden. Nicht, weil das nicht genug war, was du getan hast, sondern weil wir in dir sind, weil wir uns nach deinem Namen nennen, sagen wir wollen es auch. Vielleicht in anderer Form, vielleicht in anderer Zeit, aber mit derselben Herzenshaltung. Das Kreuz auf uns nehmen, sich selbst verleugnen, zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wenn du willst, dass ich diesen Kelch trinke, so will ich ihn trinken. Herr, nimm den Schrecken von Dornenkrone, von Spott und Hohn, von Bespuckung, geschlagen werden. Nimm den Schrecken davon, dich bluten zu sehen. Zeig uns die Schönheit dieses Mannes, der sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele. Wir wollen uns nicht mehr davor scheuen, das Kreuz zu tragen. Wir wollen uns nicht mehr davor scheuen, die Male des Herrn Jesus an unserem Leib zu tragen. Herr, wir danken dir, dass du uns berufen hast, nicht nur für Jesus zu leben, sondern auch für ihn zu leiden. Und wenn nicht durch Verfolgung, wenn nicht durch Mord und Totschlag und brutale Gewalt, dann doch dieses moralische Leiden, auf das eigene Recht zu verzichten, auf die eigenen Vorstellungen zu verzichten, auf die eigenen Wünsche, so und so muss mein Leben laufen, so und so will ich mich vergnügen, zu verzichten und so der Welt zu sterben. Ja, wir wollen dieses Leiden gerne auf uns nehmen und wir wissen, genauso wie du, Jesus, können wir es nur durch den Geist der Ewigkeit. Mir nach, spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt auf euch euer Kreuz und Ungemach. Auf, folgt meinem Rufe nach. Heiliger Geist, du befähigst uns zu diesen Dingen, du befähigst uns zu diesem Leben. Herr, ich danke dir, dass du alles ordnen und sortieren wirst. Ich bete besonders für die, die die anderen Predigten nicht gehört haben, Jesus, dass du ihnen auf deine sanfte Art und Weise als Hirte ihnen demonstrierst, ja, was das bedeutet, was das Geheimnis der Gottseligkeit ist. Zeig uns vor allen Dingen, vor die Augen gemalt, Jesus, unseren Herrn, damit wir nicht müde werden und in unseren Seelen ermatten. In Jesu Namen. Amen.